SWR 2 Tandem.
Mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Und ich sitze heute allein im Studio, bin aber über 6000 Kilometer hinweg verbunden mit Indien. Und das hört man auch schon ein bisschen im Hintergrund. Ich bin genauer gesagt mit Neu-Delhi verbunden und dort mit der Frau, die für die ARD-Radiowellen seit mehr als 4 Jahren über Südasien berichtet. Ganz herzlich willkommen in SWR 2 Tandem, Silke Dietrich.
Hallo und schönen guten Abend.
Die indische Grußformel, die auch die Inderen und Inder im Alltag verwenden, ist das Namaste?
Ja, auf jeden Fall. Das sagen sehr viele. Dann gibt es natürlich auch noch viele Muslime hier, die dann öfter mal Salam oder Salam Aleikum sagen. Aber normalerweise ist es ein Namaste oder ein Namaste-Ji. Dieses Ji ist noch so eine Höflichkeitsformel hinten dran. Wenn man eine sehr respektvolle Person dann vor sich hat, da sagt man das dann so.
Wir hören, bei Ihnen ist es nicht so leise wie bei mir im Studio. Sie haben uns angeboten, auch ein bisschen am Sound von Neu-Delhi teilzuhaben. Wir zeichnen diese Sendung auch auf. Hier bei uns ist es jetzt kurz nach 14 Uhr. Wie viel Uhr ist es denn bei Ihnen und wo genau sind Sie gerade?
Bei mir ist es jetzt fast 18 Uhr und ich bin auf meinem Balkon im Süden von Neu-Delhi. Im Moment grünt hier alles ganz verrückt, weil der Monsun angefangen hat. Deswegen ist es eigentlich eine ganz schöne Atmosphäre. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass hier so ein kleines Dach ist, weil es hat den ganzen Tag geregnet.
Und zum Studio, also zu Ihrem Arbeitsplatz, müssen Sie dann von Ihrer Wohnung aus wohin?
Das ist gar nicht so weit, aber ich muss einmal durch den dichten, trubeligen Verkehr von Neu-Delhi. Früher bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Mittlerweile habe ich so eine kleine Vespa und fahre dann ja am liebsten die kleinen Straßen, weil die großen, da fallen einem irgendwann die Ohren ab, weil überall ständig gehupt wird. Und dann schleiche ich mich so durch die kleinen Wege dann bis zum Studio. Das dauert ungefähr eine Viertelstunde oder 20 Minuten.
Ein ohrenbetäubender Lärm, nehme ich an, unter diesen ganzen anderen Vespas und ziemlich feucht jetzt zurzeit, oder?
Genau, auf jeden Fall. Also es sind riesige Pfützen auf der Straße und es ist schon so, dass sich gerade im Monsun in 0, nichts wirklich die Straßen hier mit Wasser füllen und dann erscheinen immer wieder in den sozialen Netzwerken die Videos, wo ein ganzer Bus unter Wasser steht oder ein ganzer Straßenzug auf einmal. Es ist wirklich jetzt gerade in der Zeit und das geht wochenlang so, immer eine Überraschung, wenn man nach Hause kommt, weil man nicht genau weiß, ob die Wohnung unter Wasser steht, ob Wände angefault sind. Vor kurzem hatte ich tausende Termiten, als ich aus Afghanistan wieder kam, weil das ist auch die Zeit, wo nicht nur alles grünt und blüht von den Pflanzen her, sondern wirklich auch innerhalb von ganz wenigen Tagen so viele Insekten hier neu auftauchen und die dann in Scharen auch gerne kommen und leider auch gerne in die Wohnungen.
Also der Monsun und seine Folgen beschäftigt die Inder, genauso auch Corona immer noch. Corona hat Indien ja verheerend getroffen, wie unser heutiger Gast, ARD-Südasien-Korrespondentin Silke Dietrich, diese Zeit persönlich und professionell erlebt hat und wie sie es trotzdem noch geschafft hat, eine Afghanistan-Reise zu machen. Das und noch einiges mehr wollen wir in dieser Stunde SWR 2 Tandem besprechen. Frau Dietrich, seit über 4 Jahren wohnen Sie in der indischen Hauptstadt. In welcher Sprache oder in welchen Sprachen verständigen Sie sich dort?
Eigentlich fast die ganze Zeit auf Englisch. Wir haben aber tatsächlich auch Inderinnen und Inder im Büro, die Deutsch gelernt haben am Goethe-Institut, die zum Teil fast überhaupt nicht in Deutschland waren und fließend sprechen. Ich bin immer noch ganz begeistert. Und ich habe auch Hindi gelernt. Aber Hindi, das ist schon die Sprache, mit der man in Indien so am meisten rumkommt. Aber sobald ich im Süden bin, versteht mich dann auch keiner mehr. Da ist es dann schon wieder eher Englisch, weil Hindi schon eher im Norden gesprochen wird, auch in den Bollywood-Filmen viel. Aber die Sprache hat sehr viel gemein, zum Beispiel auch mit dem Urdu, was in Pakistan gesprochen wird. Und selbst jetzt, als ich noch mal in Afghanistan war, wo dann Dari gesprochen wird, da sind immer so kleine wie Dankeschön oder die Begrüßungen, die sind schon ziemlich ähnlich und manchmal ganz lustige Worte. Ich finde zum Beispiel das Wort Fatafat, das bedeutet schnell, schnell, zack, zack. Okay, und das kann ich überall anwenden. So, genau, sowohl in Pakistan als auch in Afghanistan. Das ist dann immer ein kurzer Lacher, aber es verstehen alle.
Bleiben wir jetzt noch mal in Indien. Da waren ein paar Hupen in der Nähe von Ihrem Balkon. Mhm. In den vergangenen 1,5 Jahren, da hat die Corona-Pandemie auch in Indien, gerade in Neu-Delhi, Verheerungen angerichtet. Aber die Phasen der Pandemie, die waren hier andere als bei uns in Europa. Im vergangenen Jahr nach der ersten Welle glaubte man ja in Indien glimpflich davongekommen zu sein. Und jetzt im Frühjahr dann Welle 2 mit einer neuen Corona-Variante. Über 400.000 Tote, so die offizielle Zahl. Sie haben die ganze Zeit über hier erlebt. Wie haben Sie diese Gesundheitskatastrophe erlebt?
Es war eine Vollkatastrophe, ehrlich gesagt, weil ich das erste Mal in meinem Leben in einer Krisensituation war, die mich sowohl persönlich als auch beruflich total betroffen gemacht hat. Also es ist wirklich über uns herübergerollt und Sie haben jetzt die 400.000 Toten genannt. Wir wissen, dass die Statistiken nicht stimmen und es gibt eine aktuelle US-Studie, die hat die Toten nochmal versucht zusammenzuzählen, zu vergleichen zu dem in einem Jahr, wo es kein Corona gab. Die kommen auf 4 bis 5 Millionen und das ist fast, ehrlich gesagt, mein subjektiver Eindruck, den ich alleine nur hier in der Stadt Neu-Delhi auch hatte, weil ich kenne keine Familie, keine Freunde, Kolleginnen oder Bekannte, die nicht jemanden zu betrauern hatten.
Und wann haben die Menschen begriffen, das ist eine Sache, da geht es nicht nur um das Leid der anderen, um die Unterprivilegierten möglicherweise, sondern das trifft tatsächlich alle?
Deshalb mussten sie hautnah ziemlich schnell miterleben. Also ich glaube, im letzten Jahr war es natürlich noch so, da waren die Corona-Zahlen noch nicht so hoch und da gab es sehr frühzeitig einen Lockdown. Da waren gerade mal 500 infizierte Zahlen offiziell und da hat es natürlich die Armen getroffen, aber nicht was Corona angeht, sondern die haben von heute auf morgen ihren Job verloren. Mhm. Wir haben ganz viele Tagelöhner auch hier in Neu-Delhi. Das war auch nicht schön mit anzusehen, dass auf einmal wirklich, obwohl ein Voll-Lockdown war, ganz viele Menschen auf die Straße geströmt sind mit so kleinen Bündeln über ihrer Schulter. Und nur das dabei hatten, weil die leben auf den Baustellen, die leben hier in leeren Häusern unter Autobahnbrücken und hatten von heute auf morgen nichts mehr zu essen. Die Pandemie, die wir in diesem Jahr erlebt haben, die hat einfach jeden betroffen, weil ich kenne kaum einen, der sich nicht mit Corona infiziert hat. Ich weiß gar nicht, wie dramatisch, mit Sicherheit haben viele die Bilder gesehen oder wir haben ja auch viel darüber im Radio berichtet. Aber es ist, wenn Sie mich jetzt nochmal danach fragen, für mich ein richtig traumatisches Erlebnis geworden. Ich habe ganz viele Geräusche noch im Hinterkopf, die dann sofort wieder aufploppen. Zum Beispiel ist einer unserer Kollegen Christ, gibt es ja nicht so viele in Indien, aber der hat dann uns teilhaben lassen, als seine Cousine beerdigt wurde und die musste im Schnellverfahren beerdigt werden und dann wurde gesungen im Hintergrund und während dann noch quasi die letzten Gebete gebetet wurden, ist noch der Sarg zugehämmert worden und dieses tick, 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 klingt mir wirklich noch so mit dieser sehr schnulzigen Musik, da bekomme ich schon sofort wieder Gänsehaut. Wir haben sehr viele Tote gesehen, wir waren an den Krematorien und haben einfach auch so viele Interviews gehabt, wo die Menschen so frustriert waren und sich so hilflos gefühlt haben. Weil sie meinen, das hat schon angefangen damit, dass sie versucht haben, einen Krankenwagen anzurufen. Da kommt keiner, weil es gab keinen Krankenwagen mehr, obwohl ich den wirklich im Minutentakt tagelang auch hier auf meinem Balkon gehört habe. Aber der kam dann eben nicht mehr nach Hause. Dann sind die Leute selber zu den Krankenhäusern gefahren, hatten dann den schwerkranken Vater, die Cousine oder die Tante hinten im Auto. Und die wurden einfach abgewiesen, schon am Parkplatz. Keiner hat sich die angeguckt, kein Arzt, keine Krankenschwester. Wenn die es aber dann mal geschafft haben, dann war es so, dass da oft kein Sauerstoff mehr war. Die Leute einfach nicht versorgt werden konnten. Und das war, glaube ich, das allgemeine Problem für alle. Das ist eine absolute Hilflosigkeit gab, weil dieses Gesundheitssystem hier komplett kollabiert ist.
Viele Inder, immer mehr, sind inzwischen geimpft. Sie sind auch geimpft, das haben Sie mir gesagt. Wie viel konnten Sie in der Zeit, in der Hochphase überhaupt draußen sein, draußen arbeiten?
Wir haben versucht, rauszugehen. Es gab einen absoluten Lockdown, aber Journalistinnen und Journalisten dürfen trotzdem raus. Das heißt, wir haben uns so gut es ging geschützt. In der Zeit war ich noch nicht doppelt geimpft, aber einfach geimpft. Und dann hatten wir die FFP2-Masken, wir hatten so Schutzanzüge mit dabei, wir haben lange Stangen für die Mikrofone gehabt. Und ich habe mich dann eigentlich von Ort zu Ort immer mit meiner Vespa bewegt, was für mich das Beste war, weil dann musste ich nicht mit einem Taxifahrer in einem Auto fahren. Die Metro ist sowieso nicht mehr gefahren und das war dann eigentlich ein ganz gutes Gefährt für die Zeit auch. Und so sind wir dann eben zu Leuten gefahren, aber wir sind kaum zu Menschen nach Hause. Wir haben unheimlich viel mit Menschen telefoniert, weil sich auch keiner mehr getraut hat, irgendjemanden zu Hause reinzulassen. Ganze Siedlungen abgesperrt waren, da kam man auch gar nicht hin. Also wir waren schon ziemlich abgekoppelt.
Wie sind die Aussichten jetzt? Die meisten Beschränkungen sind ja aufgehoben, aber eine dritte Welle kündigt sich offenbar an.
Ja, das ist ja in jedem Land so, dass man das befürchtet. Jetzt war, glaube ich, Indien das Land, was das zum ersten Mal vermutlich ja mit einer Riesenwucht diese Delta-Variante hatte. Es gab jetzt eine aktuelle Studie, da kann man hochrechnen, dass 2/3 der Inderinnen und Inder Antikörper haben. Das ist die Hoffnung, die viele im Moment haben, dass dann die dritte Welle nicht so extrem ausfällt wie diese zweite Welle. Ich glaube, das würde hier auch keiner mehr schaffen. Also das war wirklich so frustrierend und für viele so ein traumatisches Erlebnis, dass da wäre keiner mehr ein zweites Mal jetzt drauf vorbereitet.
Dann hoffen wir, dass die positiven Prognosen eher Wahrheit werden. Und Silke Dietrich ist mein Gast in SWR 2 Tandem, ARD-Korrespondentin im Studio Südasien. Gerade saßen Sie noch auf Ihrem Balkon, jetzt sind Sie in die Wohnung umgezogen. Da ist ein bisschen weniger von dem Feierabendverkehr zu hören. Und da ist es auch auf jeden Fall trockener, denn es ist gerade Monsun in Indien, in der Region Delhi. Wie viel Regen fällt denn so den ganzen Tag und wann fällt der?
Das ist wahnsinnig unterschiedlich. Es gibt manchmal so Tage, wo es einfach donnert und blitzt und dann ist es wie so ein richtig heftiger tropischer Regen. Heute war es sehr ungewöhnlich. Da hat noch einer meiner Kollegen geschrieben, ist ja wie in Hamburg. Da hat es den ganzen Tag so rumgenieselt und es war ein bisschen windig. Und es ist trotzdem, ehrlich gesagt, als Sie gerade sagten, dass es hier so schön trocken ist in der Wohnung, es ist unglaublich feucht die ganze
so
Zeit.
Klamm.
Es ist eine so hohe Luftfeuchtigkeit, genau, unglaublich klamm. Gestern Abend habe ich nochmal geguckt, da war es Mitternacht, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und da war eine gefühlte Temperatur von 45 Grad, weil eine Luftfeuchtigkeit von 94% da war. Also es ist keine der angenehmsten Jahreszeiten hier.
Okay. Ich habe gehört, in Neu-Delhi, da machen viele Menschen draußen Yoga. Machen die das bei jedem Wetter, also jetzt auch im Monsun? Oder ist es ein Klischee und es machen überhaupt gar nicht so viele?
Ist kein Klischee. Ich habe schon ein paar Gruppen mal morgens besucht. Die Inder sind sehr tolle Frühaufsteher. Das bin ich selber nicht. Deswegen habe ich das meistens nur gemacht, wenn ich Beiträge über Yoga gemacht habe, weil ich das nicht so gut schaffe, morgens schon um 5 Uhr. Aber die Parks sind dann tatsächlich voll. Auch gerne jetzt im Monsun, wenn es nicht gerade in dem Moment regnet, weil viele das dann noch erfrischender finden als in dem knallheißen Sommer, der so im Mai und Juni da ist, wo es ohnehin 48 Grad draußen ist und sehr staubig. Die haben dann so Yogamatten mit dabei oder irgendwelche Strohmatten, Handtücher und legen sich dann da in die Parks und dann gibt's dann einen Guru, der vorne sitzt und dann Anleitungen gibt. Es gibt hier, was sehr beliebt ist, so ein Lach-Yoga. Das machen die sehr häufig und es gibt auch weniger, also natürlich machen die auch ein paar Übungen, aber es wird sehr intensiv geatmet.
Machen eigentlich Inderinnen und Inder aus allen Schichten Yoga? Also ist das so wirklich weit verbreitet in der gesamten Gesellschaft?
Ich weiß keine Zahlen, weil das natürlich nirgendwo irgendwo steht. Also mittlerweile ist es schon so, dass es jetzt an den Schulen Pflicht geworden ist, zumindest an den staatlichen Schulen. Das heißt, seit ein paar Jahren machen definitiv sämtliche Kinder hier Yoga. Wenn ich in diese Parks gehe, sehe ich doch sehr unterschiedliche Menschen. Also da ist manchmal ein Manager mit dabei, eine Hausfrau mit dabei, Köchin. Also das geht wirklich einmal querbeet. Die in den Ashrams sind, die leben ja auch sehr asketisch. Das können durchaus sehr arme Menschen sein, die sich dann eben überlegt haben, Yogis zu werden. Oder auch Menschen, die sagen, ich steige aus dem Leben, was mir manchmal tatsächlich hier gerade in Neu-Delhi vorgelebt wird. Das ist schon eine der kapitalistischen Städte hier in Indien, wo das Geld eine Menge zählt und der Besitz und dass man sehr viel Prunk nach außen zeigt. und die dann aber einen anderen Lebensweg gehen wollen und dann sich komplett dem Yoga hingeben. Oder eben auch einfach Leute, die versuchen, da so eine Work-Life-Balance dann reinzubringen.
Apropos sich komplett dem Yoga hingeben. Sie haben in den vergangenen 4 Jahren in Ihrer Korrespondentenzeit regelmäßig über Yoga berichtet, aber selbst angefangen zu üben. Das haben Sie erst im Lockdown. Warum?
Oh, mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Also ich bin nicht besonders gut in engen Räumen und in nicht rausgehen. Und der Premierminister hatte damals hier in Indien verkündet, die Türschwelle ist euer Feind. Und dann dachte ich, das wird die Hölle auf Erden, wenn man sich eigentlich gar nicht nach draußen begeben darf. Und habe so ein bisschen Beklemmungen bekommen. Und dann haben mir Bekannte erzählt, dass sie dann Yoga online gemacht haben. Dass es einfach einen Guru hier in Indien gibt. Es gibt natürlich wahnsinnig viele, aber der die Klassen dann eben online verlegt hat. Und dann dachte ich, probiere ich das aus. Und es hat mir wahnsinnig geholfen. Also sowohl mental als auch physisch. Wenn man sich dann ja auch, ich habe vorher sonst hier viel Tennis gespielt und Badminton. Also Sportarten, die man draußen oder in der Halle gemacht hat und mit Leuten. Das ging ja alles nicht mehr und ich brauchte irgendeinen Ausgleich. Und das war wirklich perfekt. Also ja, und dann habe ich mich geärgert, dass ich nicht schon früher angefangen habe, wo ich doch im Land des Yoga bin, dass ich das nicht schon früher entdeckt habe für mich.
Sie haben ja vielleicht noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Yoga ist ja vieles. Eine Schule von Körper- und Atemübungen, eine spirituelle Praxis, für manche religiöse Praxis. Aber in Indien wird Yoga ja auch immer mehr zum Politikum. Sie haben es gerade gesagt, an den Schulen ist es inzwischen Pflicht. Aber der Premierminister und Hindu-Nationalist Narendra Modi nutzt das gute Image von Yoga ja auch für politische PR.
Auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen die Krux hier, weil eigentlich kann man natürlich wirklich kaum was gegen Yoga sagen, weil es gesund ist, weil es dem Körper und dem Geist hilft. Aber in diesem Land gibt es ja auch sehr viele Muslime. 14% der Menschen hier sind muslimischen Glaubens und die haben es sowieso schwer, seit Narendra Modi an der Macht ist. Der ist nicht dafür bekannt, dass er offen ist für andere Religionen. Und Sie haben es gerade gesagt, Hindu-Nationalist. Das heißt also, der treibt den Hinduismus sehr weit nach vorne, obwohl Indien eine säkulare Demokratie ist. Also eigentlich gilt hier Religionsfreiheit. Hier werden christliche Feste gefeiert und eben muslimische und hinduistische. Und ja, der hat das schon, also der vertritt schon gerne dieses Bild von Indien, des friedlichen Indiens. Und der hat es ja auch geschafft, tatsächlich in den Vereinten Nationen diesen Welt-Yoga-Tag durchzubringen. Da waren sich auch alle einig, dass es den dann geben soll am 21. Juni. Dann müssen hier dann an dem Tag immer ganz viele Leute stramm stehen, vom Beamten bis zum Soldaten, die dann oben in den Bergen Yoga praktizieren, Schülerinnen. Jedes Mal soll das wirklich ein Rekord sein, um nochmal wieder den letzten Rekord im Guinness-Buch der Rekorde dann zu schlagen. Und ist aber natürlich eine große Schwierigkeit, auch zum Beispiel, dass es jetzt Pflicht ist an den Schulen, weil für Muslime gerade der Sonnengruß sehr mit dem Hinduismus verbunden ist und die sagen, wir wollen das in dem Fall nicht praktizieren und wir wissen auch, aus welcher Richtung das kommt, weil es gibt alleine in Kaschmir, da leben sehr viele Muslime, repressive Maßnahmen gegen die und Narendra Modi durfte auch jahrelang, bevor er noch nicht Premierminister war, weder nach Europa noch in die USA einreisen, weil in seinem Bundesstaat es Pogrome gegen Muslime gegeben hat. Da war er damals noch Ministerpräsident und die hat er, sage ich mal, gelinde nicht aufgehalten. Ob er sie geschürt hat, das ist gerichtlich so nicht festgelegt worden, aber der hat, was das angeht, einfach keinen guten Ruf. Und ja, und deswegen nutzt er Yoga und diese friedlichen Elemente des Hinduismus, um dann doch hier wieder mehr Druck auszuüben, weil eigentlich wäre es ihm und seiner Partei am liebsten, dass das ein Staat wird, ein Hindustan, nämlich ein Staat für Hindus.
Wir hören nochmal Musik mit Verbindung zu Indien. Die Halbschwestern Anushka Shankar und Nora Jones, Traces of You. Thank you. Traces of You von Anushka Shankar und Nora Jones, beides Töchter des Sitar-Virtuosen Ravi Shankar. Silke Dietrich ist mein Gast heute in SWR 2 Tandem, Südasien-Korrespondentin und uns zugeschaltet aus ihrer Wohnung in Neu-Delhi. Ravi Shankar, der große Sitar-Künstler, ist er immer noch populär in Indien?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich kenne keinen, der den Namen nicht kennt. Ich war auch mal auf einem Konzert von Anushka Shankar und die steht natürlich nicht mehr ganz so im Schatten ihres Vaters, weil sie auch selber eine großartige Musikerin geworden ist. Aber es ist schon immer die Tochter von. Also der ist gerade im Norden natürlich, weil der auch diese Sitar, diese Langhalslaute, die man ja so zupft, das ist einfach das Melodieinstrument der klassischen Musik aus Nordindien und der war der absolute Gott und Virtuose da drauf. Also ja, ich glaube, selbst die Kinder lernen alle, wer Ravi Shankar ist. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei in Indien.
Bleiben wir noch mal kurz bei Ravi Shankar und halten fest, ohne jetzt irgendwie über ihn urteilen zu wollen. Er hatte verschiedene Beziehungen und insgesamt 3 Kinder von 3 Frauen. Er hat allerdings seinen Lebensmittelpunkt auch nach Kalifornien verlagert. Innerhalb Indiens ist so ein Familienleben bis heute sehr unkonventionell, vielleicht sogar undenkbar?
Ja, auf jeden Fall sehr unüblich. Also normalerweise ist schon das vorherrschende Modell in dem Moment, wo man einmal geheiratet hat, dass die Ehe dann auch für immer hält. Es gibt so ein paar Ausnahmen, sehr traurige Ausnahmen, wenn die Frauen zum Beispiel keine Jungs gebären, dann halten sich traditionellerweise die Männer manchmal noch vor, zu sagen, dass sie dann wieder erneut heiraten. Aber das normale Modell ist das nicht. Auch nicht, dass man sich scheiden lässt, sondern man geht den Weg der Ehe. Und das ist eigentlich, ehrlich gesagt, würde ich mal sagen, für 99% der Menschen in Indien auch immer noch der Weg, dass man irgendwann heiratet und sich dann settelt. Das ist das Allerwichtigste. Die Eltern sind immer wahnsinnig nervös, wenn die Kinder so 20 Jahre alt werden, da geht's dann schon los, wo man sich überlegt, mit wem könnte man die verheiraten, weil das A und O ist, dass die sich settlen.
Und inwieweit ist die Kategorie Kaste wichtig bei der Partnerwahl? Darf man Kastengrenzen überschreiten oder ist das nach wie vor undenkbar oder ein ungeschriebenes Gesetz?
Ein ungeschriebenes Gesetz, absolut. Also viele sagen, ach, so eng und so streng sehen wir das gar nicht mehr. Wenn es dann darum geht, dass dann da 2 Menschen sich miteinander vermählen, ist das immer noch das A und O. Also Hochzeitsanzeigen sind eigentlich ein Grauen hier zu lesen, weil ganz vorne steht erstmal, ob die Braut oder der Bräutigam hellhäutig ist. Das ist ein sehr wichtiges Merkmal. Dann steht die Kaste auf jeden Fall mit dabei. Das geht dann zu wie auf dem Bazar. Welche Ausbildung, was das Grundgehalt ist und dann stehen dann auch schon die Forderungen, wie dann eben das Gegenüber auszusehen hat. Und da jetzt kastenübergreifend zu heiraten, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also wenn das passiert und sich Menschen verlieben, die aus verschiedenen Kasten kommen, dann gibt es immer großen Ärger und dann gibt es eigentlich nur 2, naja, fast 3 Möglichkeiten. Es gibt sehr viele Ehrenmorde deswegen.
Nach wie vor.
Oder die Pärchen fliehen. Ich habe hier mal eine Hilfsorganisation besucht, die nennt sich die Love Commandos. Die hat dann genau diese jungen Pärchen oft aufgenommen, weil die sich auf die Fahnen geschrieben haben, dass Liebe am wichtigsten ist im Leben und es keine Hindernisse geben soll. Und da war eigentlich der Hauptgrund, wenn die geflohen sind, dass sie aus verschiedenen Kasten kommen und die Eltern dagegen waren, dass geheiratet wird. Oder der dritte Weg wäre dann, dass sie eben nicht heiraten und die Familie sich durchsetzt. Und das, würde ich mal sagen, ist in 95% der Fälle so.
Und diese Übermacht oder lebenslange Macht, sage ich jetzt mal, der Familie, was ist der Hintergrund? Also ist die Familie in Indien einfach noch das relevante soziale Sicherheitsnetz?
Ja, absolut. War für mich am Anfang ganz schwierig zu verstehen, weil ich war völlig aus dem Häuschen, als ich gehört habe, dass hier bis zu 90% der Menschen arrangierte Ehen eingehen. Und ich finde, arrangiert klingt immer gleich auch so nach Zwangsheirat, was es in dem Fall gar nicht unbedingt ist, sondern es ist eine sehr pragmatische Herangehensweise für ein Lebensmodell, demnächst dann auch weiterhin in einer Familie zu leben. Es ist leider sehr häufig einfach noch der Fall, dass die Tochter dann in die Familie der Schwiegereltern geht. Das heißt, der Sohn bleibt für immer zu Hause und die Schwiegertöchter kommen dann neu mit dazu. Deswegen gibt es auch eigentlich schon seit Jahrzehnten, Jahrtausenden hier Probleme mit Mädchen, die, ja, zum Teil, dass da weibliche Föten abgetrieben werden, dass Mädchen nicht genügend zu essen bekommen, weil Mädchen eine Bürde sind. Das hat damit zu tun, dass sie sozusagen irgendwann nicht mehr Teil der Familie sind und abgegeben werden müssen und oft dann auch noch von Seiten der Familie der Tochter die Mitgift bezahlt werden muss. Das ist eine Last, mit der viele junge Frauen und Mädchen hier noch leben müssen. Aber genau, am Ende ist einfach die Idee eher, dass zwei Familien heiraten, als dass zwei Individuen heiraten.
Und das System besteht weiter und weiter auch in der Mittelklasse, auch studierte Mittelklassefrauen. Das ist ja aus unserer Sicht immer besonders schwer zu begreifen. Lassen sich von ihrer Familie einen Partner aussuchen? Haben die einfach einen anderen Begriff von individueller Freiheit?
Ja, weil sie das, glaube ich, nicht so sehen. Also ich habe mit vielen jungen Frauen auch gesprochen, die sagen, meine Eltern kennen mich am besten. Die wissen, was am besten für mich ist. Ich weiß gar nicht, was Liebe ist. Ich weiß nicht, was Verliebtsein ist. Ich weiß nicht, was es bedeutet, eine Ehe einzugehen. Deswegen traue ich denen am ehesten zu, dass die einen Partner für mich auswählen. Die, die in der Mittelklasse sind und in der Oberklasse, die haben das Privileg, sage ich mal in Anführungsstrichen heutzutage, dass sie selber mitbestimmen dürfen. Also die dürfen auch sagen, der kommt auf keinen Fall in Frage oder die möchte ich jetzt nicht so gerne haben. Und dann hat man dann verschiedene zur Auswahl und probiert es immer mal wieder. Im heftigsten Fall, und das ist bei sehr traditionellen Familien so, sehen die sich erst am Tag der Hochzeit.
Wie oft geht das schief, solche arrangierten Ehen, und mit welchen Folgen dann?
Offiziell geht das nicht schief. Das ist das Hauptargument der Inderinnen und Inder, wenn wir darüber reden. Die sagen, guckt euch doch mal bei euch im Westen an. Die Hälfte aller Ehen wird geschieden, weil ihr einfach wahllos voller Leidenschaft und Liebe in diese Ehen reingeht und dann nicht wisst, wie ihr den Alltag zu bewerkstelligen habt. Was mich so ein bisschen einschnürt natürlich, aber die sagen dann, wenn es Probleme gibt, ist das nicht nur das Problem innerhalb des Paares, sondern die ganze Familie versucht dann, das Problem zu schlichten. Da sind dann so viele Leute mit dran beteiligt, dass es so gebogen wird, falls es Probleme gibt, werden die von der Familie gelöst. Und die Lösung ist in der Regel, das Paar bleibt zusammen. Das ist eigentlich zu 99% so der Fall. Ich glaube, dass kaum einer dagegen entscheiden würde. Und das in richtig harten Fällen auch. Also ich habe auch im eigenen Bekanntenkreis mitbekommen, vor allen Dingen, wenn es dann um deren Hausangestellte ging, dass die Frauen verprügelt wurden zu Hause und dann die eigene Familie von denen, die Mutter und der Vater, gesagt haben, da musst du jetzt durch, weil du hast jetzt eine neue Familie, da gehörst du jetzt hin, ohne Wenn und Aber.
Die ARD-Hörfunk-Korrespondentin Silke Dietrich ist unser Gast. Seit mehr als 4 Jahren ist Neu-Delhi ihr Zuhause. Sie sind aber schon seit insgesamt 10 Jahren regelmäßig als Berichterstatterin im Land und in der Region Südasien. Zu ihrem Berichtsgebiet, da gehören ja noch 7 weitere Staaten: Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesch, Bhutan, die Malediven und Afghanistan. Seit Corona konnten sie kaum noch reisen, mit eben dieser einen Ausnahme. Im Juni waren sie in Afghanistan auf einer gefährlichen, einer historischen Reise.
Ja, das stimmt. Ich bin nach Afghanistan gefahren, um mir anzuschauen, wie die Bundeswehr das Land verlässt und abzieht. Wir wussten nicht genau, wann sie das tun wird. Das war ein großes Geheimnis. Es sollte irgendwann bis zum 4. Juli der Fall sein. Ich durfte auch leider nicht die Bundeswehr persönlich begleiten. Auch da galten Corona-Schutzmaßnahmen. Aber ich war dann tatsächlich mit dabei, als der letzte Flieger abgehoben hat von der Bundeswehr. Aber dann eben auf der Seite der Afghanen, die dem letzten Flieger hinterhergeschaut haben.
Das ist jetzt genau 1 Monat her. Am 29. Juni war das. Nehmen Sie uns doch noch mal mit. Wie haben Sie den Abzug erlebt? Was haben Sie da beobachtet? Mit wem zusammen?
Es war eine sehr spezielle Nacht. Ich war mit dem Flughafenchef oben auf dem Tower, auf der Brüstung.
Das war in Masai Sharif, ne?
Das war in Mazar-i Sharif, genau. Also der Flughafen ist so, dass es ein ziviler Flughafen, ein militärischer Flughafen ist. Und da, wo der Tower ist, kann man eigentlich genau auf das Camp schauen, wo die Bundeswehr mehr als 15 Jahre lang stationiert war. Und der Flughafenchef selber wusste gar nicht, wann die eigentlich jetzt gehen. Die haben sich jeden Tag eigentlich schon verabschiedet, weil die gesagt haben, es könnte jeden Moment so sein. Die haben aber nicht gesagt, wann der Tag sein wird. Also haben wir die ganze Zeit spekuliert und haben uns überlegt, wann es denn wohl passieren könnte und waren dann tatsächlich genau an dem Abend auch da. Es war ausgerechnet der Abend, wo Deutschland gegen England im Achtelfinale auch verloren hat bei der Europameisterschaft. Das weiß ich eigentlich nur, weil das auf so einem großen Flachbildschirm im Tower auch mitlief. Die haben natürlich alle auf die Deutschen gehalten, weil die wirklich sehr enge Bindungen da zu den Deutschen hatten. Die Fluglotsen, die sind von denen ausgebildet worden. Und dann war es kurz vor knapp, da war das Spiel gerade vorbei, dann kam so ein Kommandoruf, dass das jetzt tatsächlich die letzte Maschine sein wird. Und da war eine sehr angespannte Stimmung in dem Tower, weil das schon für viele, glaube ich, es war klar, dass die Bundeswehr irgendwann abzieht, aber dann, wenn der Moment dann auf einmal kommt, der Fluglotse, der dann da saß und die letzten Kommandos gegeben hat, der hat zu mir gesagt, ab jetzt hilft uns nur noch beten. Und der Flughafenchef war auch sehr angefasst. Also der hat mir erzählt, dass die Soldaten vorher noch gesagt haben, die würden irgendwann mal wiederkommen, dann eben in Zivil und nicht als Soldaten mit den Familien und ihm dann in Afghanistan besuchen. Und da hat in der Nacht natürlich keiner dran geglaubt. Das war wirklich so, da standen auch Soldaten am Rollfeld und es gingen sofort Kommandosprüche los, als die letzte Maschine abgehoben hatte der Deutschen, kam sofort ein Hilferuf, dass die Luftwaffe brauchten, die afghanische, weil die Taliban so nah an Mazar-i Sharif sind, wie sie bisher noch nie waren. Also 5 Kilometer vor der Stadtgrenze und die waren alle wahnsinnig nervös.
Ja, genau. Lassen Sie es uns zur Einordnung gerade noch mal sagen. Es ging ja bei der Bundeswehrmission, bei dem Einsatz im Zusammenhang mit der NATO darum, grundsätzlich dafür zu sorgen, dass kein Terror mehr von afghanischen Booten ausgeht. Und die Infrastruktur sollte ausgebaut werden. Sicherheitskräfte hat die Bundeswehr ausgebildet. Menschenrechte und Demokratie im Land sollte auf die Sprünge geholfen werden. Das alles ist nur zum Teil gelungen. Das kriegen wir inzwischen jeden Tag in den Nachrichten mit. Die islamistischen Taliban, Sie haben es gerade gesagt, die weiten ihr Herrschaftsgebiet seither auch zunehmend aus. Passiert jetzt genau das, was viele Menschen, mit denen Sie da an diesem Abend und auf dieser Reise gesprochen haben, was die befürchtet hatten?
Ja, es sieht im Moment so aus. Also ich habe auch mit vielen Menschen in Kabul dann nachher gesprochen. Da war ein Chef von einem Fernsehsender, der mich auf Deutsch begrüßt hat, weil der auch jahrelang in Deutschland war. Und er hat gesagt, ich kann nicht glauben, wir haben das hier alles 20 Jahre lang mit aufgebaut, auch gemeinsam mit den Deutschen, dass wir genau da wieder stehen, wo wir am Anfang waren, nämlich dass die Taliban jetzt wieder an die Macht kommen, weil daran zweifelt wirklich keiner mehr. Die selber sagen, sie hätten 85% des Landes eingenommen. Es gibt andere Studien vom Long War Journal zum Beispiel, die definitiv belegen, dass die mehr als die Hälfte der Bezirke mittlerweile eingenommen haben. Dann sind noch 100 umkämpft und nur 70 in der Hand der Regierung. Allerdings sind die großen Städte alle noch in Regierungshand, aber die Taliban haben die komplett umzingelt, die haben wichtige Grenzposten übernommen und die haben einfach ja so viel Macht jetzt mittlerweile schon wieder in Afghanistan, dass jeder damit rechnet, dass die an die Macht kommen. Und jetzt nur noch die Frage ist, zu wie viel Kompromissen sind die Taliban bereit? Wie viel haben die sich geändert im Vergleich von vor 25 Jahren? Weil wir haben alle die Bilder noch vor Augen, wie Frauen gesteinigt wurden, die nur mit Burka auf die Straße durften und eigentlich auch nur mit männlicher Begleitung, kein Mädchen mehr zur Schule gegangen ist, es keine freie Presse gab, keine Musik, kein Theater. Ja, das waren, wie alle mir gesagt haben, egal welche Zeiten sie durchgemacht haben. Und die Afghanen und Afghaninnen haben ja schon harte Zeiten durchgemacht mit Bürgerkriegen. Und auch als die Sowjetunion damals da einmarschiert ist, haben die meisten mir gesagt, das Taliban-Regime war das Schlimmste, was wir je gesehen haben.
Welche Begegnung hat den tiefsten Eindruck hinterlassen? Können Sie das sagen?
Es gibt sehr viele Begegnungen. Ich glaube, bei einer Frau bin ich immer noch sehr angefasst, weil die so viel geweint hat während des Interviews und ich eigentlich immer versuche, dann stark zu bleiben in den Interviews. Aber die hat so klar nochmal erzählt, die ist jetzt im Moment Direktorin einer Mädchenschule. 4000 junge Mädchen gehen dahin. Und die hat erzählt, sie ist 51, das heißt, sie hat auch schon unter den Taliban gelebt und war da eine junge Frau. Und da war sie auch schon Lehrerin. Dann durfte sie natürlich nicht als Lehrerin arbeiten und hatte heimlich dann Mädchen unterrichtet. Und das haben die Taliban rausgefunden, sind dann irgendwann zu ihrem Haus und haben daraufhin dann ihren Schwiegervater umgebracht. Und immer wieder im Interview mussten wir stoppen, weil sie so geweint hat. Sie hat gesagt, ich mache mir keine Sorgen um mich, ich habe das alles schon erlebt und ich werde das auch wieder verkraften. Aber ich denke eigentlich nur an meine Mädchen. Was passiert mit denen, wenn die alle nicht mehr zur Schule gehen dürfen? Welche Sünde haben wir begangen im Leben, dass die Taliban jetzt wieder zurückkommen und wir nicht so leben dürfen wie andere Frauen auf der Welt?
Macht man da auch den Deutschen Vorwürfe?
Vorwürfe kamen ehrlich gesagt jetzt, weil es so ein bedingungsloser Abzug war und sich die Deutschen und auch die NATO-Truppen so klammheimlich jetzt rausgestohlen haben und zu welchem Zeitpunkt. Das sind eigentlich so die größten Vorwürfe. Dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch die Leute, die die NATO-Zeit, wo die NATO-Truppen da waren, als komplette Besatzung empfunden waren. Ich habe mit einem jungen Journalisten gesprochen, der bei einem sehr Taliban-nahen Sender arbeitet. Und der hat gesagt, das war die schlimmste Zeit für ihn. Der ist 23, der hat also vorher die Taliban noch nicht erlebt, denkt aber, dass das besser sei, weil der hält nichts von Demokratie. Und der hat einfach viele seiner Lieben in seiner Familie verloren, weil die USA Drohnenangriffe geflogen haben und dann ganze Dörfer dabei zerstört wurden und eben auch sein Onkel und seine Cousins und Cousinen dabei umgekommen sind. Und der sagt, jetzt der letzte Tag, wo der letzte ausländische Soldat aus meinem Land ist, das wird ein absoluter Feiertag.
Also Afghanistan wird uns alle und Sie vor allem in Ihrer Berichterstattung noch lange begleiten. Jetzt, einige Wochen nach Ihrer Rückkehr, sitzen Sie wieder in Neu-Delhi am Feierabend in Ihrer Wohnung. Im Hintergrund hören wir das abendliche Neu-Delhi. Was für Pläne machen Sie für die kommenden Wochen und Monate?
Noch kann ich gar nicht so viel planen, weil es in der Tat so ist, dass wir noch in viele Länder nicht reinkommen. Dadurch, dass Indien so lange als Hochinzidenzgebiet galt, können wir kaum in unsere Berichtsgebiete fahren und in die Nachbarländer. Aber ich habe mir jetzt zumindest für in 2 Wochen einen kleinen Urlaub jetzt erstmal überlegt. Da geht's in die höchsten Berge von Indien nach Leh Ladakh, die bis zu 5000 Meter hoch sind. Kein Handyempfang und einfach nur, ja, hoffentlich blauer Himmel, wenig Regen und wenig Geräuschkulisse.
Genießen Sie Ihren Urlaub in Indien. Wir freuen uns auf Berichte danach wieder von Silke Dietrich. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Bleiben Sie unbedingt gesund, ob mit oder ohne Yoga.
Herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen.
Wer jetzt noch nicht genug bekommen hat von Indien, von den Analysen und Erkenntnissen der ARD-Südasien-Korrespondentin Silke Dietrich, dem möchte ich den Podcast Die Korrespondenten in Indien ans Herz legen. Den gibt es einmal pro Woche zu finden in der ARD-Audiothek. Dort können Sie auch die Podcast-Version von dieser Sendung nachhören. Die Redaktion hatte Elinor Krugmann, Musik Tristan Reiling. Ich bin Martina Kögel und ich wünsche Ihnen noch einen ganz wunderbaren Abend.